Thema, damit wir das nochmal erinnern. Dukkha und seine vielen Gesichter. Die Frage vielleicht, warum das Thema überhaupt? Viele Nicht-Buddhisten würden sich fragen, warum beschäftigt man sich ein ganzes Wochenende mit einem solchen Thema? Reicht es denn nicht aus, dass das Thema existiert? Ist es denn nicht so, dass wir schon genug haben, weil wir ständig mit diesen Dingen konfrontiert sind? Wird das Ganze nicht dadurch noch schlimmer, wenn man sich auch noch geistig damit auseinandersetzt? Die Frage ist in gewissem Sinne berechtigt. Deshalb fange ich damit auch an. Erinnere aber nochmal an das Grundstreben aller Wesen, häufig zitiert, häufig besprochen, in den Worten des Buddha. Ich möchte leben und nicht sterben. Ich wünsche mir Glück und habe etwas gegen Leid. Das gilt im Kern universell. Das ist eine universelle Aussage, weil das für jede Situation zutrifft. Das trifft für alle Wesen zu. Das trifft sozusagen für alle unerlösten, empfindenden Wesen zu. Es war richtig in der Vergangenheit, in der heutigen Gegenwart und in der Zukunft wird das genauso gelten. Wie der Erwachte sagt, meine Lehre ist Akalika, sie ist zeitlos, sie hat immer ihre Berechtigung. Willensorientierung, wir sind alle Menschen, die Willen aufmachen, die etwas wollen und anstreben, ist genau das. Es geht gesetzmäßig in diese Richtung. Wie werde ich von Leiden, von Unzulänglichkeit und von Dukkha frei? Nach dem Muster agieren wir alle, ob wir uns das jetzt klar machen, ob uns das bewusst ist oder ob das ein Muster ist, das in uns einfach so wirksam ist. Und zwar wollen wir alle Leidfreiheit, ob wir das Glück nennen, Frieden nennen, ist egal. Und zwar in einem optimalen Maß. Wir wollen im Grunde alles. Und zwar Leidfreiheit maximal, das Maximum von Glück, Quantität angeht und was die Qualität angeht, möglichst für immer, möglichst ausnahmslos. Und das ganze Streben dahin endet nur, wenn man das Ziel erreicht hat oder wenn man merkt, nein, ich kann das gar nicht erreichen, dann gibt man sich mit irgendetwas anderem sekundären, tertiären zufrieden. Ansonsten geht alles, was wir an Denken, Reden und Handeln aufbringen, geht genau in diese Richtung. Dummerweise ist in der Praxis das nie der Fall oder fast nie der Fall, dass man dieses Ziel erreicht. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Einmal kennt man die Wege nicht, die dahin führen. Dann weiß man seltsamerweise auch gar nicht richtig, um was es in der Sache überhaupt geht, was Dukkha überhaupt ist. Jeder hat so eine billige Vorstellung, sage ich, aber um was es wirklich geht, wissen wir gar nicht. Und vor allen Dingen ist nicht mal bekannt, wie weit Unzulänglichkeit überhaupt reicht, in welche Verästelungen sich das Ganze manifestiert. Trotz der dauerhaften Konfrontation mit Dukkha ist das im Kern, sage ich, ein vergleichsweise unbekanntes Phänomen. Wenn man von den oberflächlichen, manifesten Erscheinungsformen einmal absieht. Ich will das mal, was ja nahe liegt, wenn man den Buddha als einen großen oder den größten Menschheitsarzt bezeichnet, will ich das mal am Beispiel der Krankheit klar machen. Jeder Mensch möchte von seinen Krankheiten, wenn er sie denn hat, frei sein. Aber meistens sind nur die wirklich groben, deutlich sichtbaren Krankheiten bekannt. Die will man loswerden. Aber jeder von uns hat, ohne es zu ahnen, kleinere und mittlere und kleinste Wehwehchen, die er aber gar nicht angeht, weil er oder sie gar nicht als solche wahrnimmt und erkennt. Und es sind gerade diese weniger offensichtlichen Gebrechen, die auf Dauer uns das Leben schwer machen, weil sie in den Untergrund abtauchen, nicht sichtbar sind, aber sozusagen ein Entwicklungspotenzial haben, aus denen irgendwann die großen Katastrophen entstehen. Das zweite Problem ist, wenn man die Krankheiten sozusagen ins Auge fasst und sie erkennt, dann ist man immer noch nicht ganz weit gekommen, weil man dann die Ursachen nicht kennt, oft nicht kennt. Und wenn man eine Ursache von einem ja, negativen Phänomen nicht versteht, nicht durchschaut, dann kann man auch nichts dagegen tun. Heißt auf Deutsch, wenn ich Krankheit besiegen will, völlig besiegen will, und das ist ja unser Anspruch, gesund zu sein, existenziell gesund zu sein, dann muss man im Kern vier Dinge im Auge haben. Erstens, welche Krankheitsphänomene gibt es? Und zwar alle. Was sind alle Symptome, die wir wahrnehmen und entdecken können? Zweitens muss man alle Ursachen kennen, nicht nur die manifesten, die deutlichen, sondern auch die verborgenen. Drittens muss uns klar sein oder uns muss erkennbar sein, ob es so etwas wie Heilungsmöglichkeiten überhaupt gibt. Wenn es die nicht gibt, braucht man gar nicht weiter darüber zu diskutieren. Und viertens muss man konkrete Heilungsmaßnahmen, konkrete Heilungspläne zur Verfügung haben, damit man auch diesen Prozess der Gesundung einleiten kann oder durchführen kann. Und das ist, worum es dem Buddha geht. Nur, dass er nicht jetzt diese manifesten körperlichen Leiden im Auge hat, auch, aber nicht zentral, sondern das, was er im Auge hat, ist Dukkha als ein existenzielles Problem. Also die Krankheit von Existenz, von Dasein überhaupt. Sag ich mal einen kleinen Satz zu dem Wort Dukkha, damit man überhaupt mal dieses Pali auch ein bisschen wenigstens im Auge hat. Also wenn im Pali Du steht, ist immer ein Problem angesagt. Es ist immer etwas, was nicht stimmt, was schlecht ist, was ärgerlich ist, was wehtut, was nichts taugt. Ansonsten sind sich die Sprachwissenschaftler auch nicht einig, was Dukkha jetzt heißt. Sie haben im Kern zwei Antworten. Die einen sagen, Dukkha heißt Zwieheit. Etwas, was zweifach ist, was sozusagen gespalten ist. Kann man so verstehen? Hier ist die erlebte Situation und da ist, wie es eigentlich sein sollte. Ja, das Sein und das Sollen sind in einem Zwiespalt. Das, was wir erleben und das, was wir erleben wollen, klafft eben auseinander. Das ist Dukkha. Und da seht ihr auch schon den weiten Rahmen, der hier im Wort angelegt ist. Und das Zweite, was aus der sprachlichen Analyse sich ergeben kann, gibt es Leute, die sagen, Dukkha heißt, was schwer zu ertragen ist. Also das mehr sozusagen psychologisch aufbereitet, das liegt uns dann nahe. Ja. Es gibt so viele Dinge im Leben, die man schwer erträgt, die man loswerden will. Das ist eine Situation, wo man sich nicht wohlfühlt, wo man nicht heimisch ist, wo man sagt, das muss anders werden. Das Sprachunterricht kann man vergessen. Alle Wesen, das hatte ich schon mal gesagt, sind von Dukkha betroffen. Aber die meisten davon und auch die meisten Dharma-Praktizierenden sind ahnungslos hinsichtlich der Qualität von Dukkha, weil es sehr viele nicht offensichtliche Erscheinungsformen gibt und sie sind sich unklar darüber, welches Ausmaß, ja, welchen Umfang das hat, was wir Dukkha nennen. Also auf das Beispiel des Kranken nochmal zurückzukommen. Der Kranke weiß gar nicht, wie sehr er krank ist. Und das hängt damit zusammen, dass die momentanen Erfahrungen, die jemand macht, nur einen kleinen Ausschnitt von dem ausmachen, was Erfahrungsmöglichkeiten überhaupt sind. Und so haben wir gar keine Vorstellung, was Dukkha jetzt im manifesten, engeren Sinn, im Schmerzsinne für Ausmaße annehmen kann, weil wir lediglich den Maßstab haben, was so im Menschlichen passiert. Ja, im Menschlichen Lebensbereich haben wir schon so eine gewisse Bandbreite. Mal geht es uns toll, das finden wir dann prima. Mal geht es uns schlecht, das ist dann Dukkha. Aber was oben drüber an Wohlmöglichkeiten vorhanden ist und was vor allen Dingen ja, nach unten gesehen an Schmerzmöglichkeiten da ist, das ist jenseits unserer Vorstellungskraft. Nenn nur mal Bereiche wie die ja, Abgründe des Daseins, die der Buddha beschreibt, wo es Dukkha-Formen gibt, die so gravierend und so krass sind, dass man da gar keine rechte Vorstellung von entwickeln kann. So, ich hatte vorhin das Stichwort des Erwachten schon mal erwähnt oder die Bezeichnung, die er sich selbst gibt, als der beste Arzt der Menschen. Natürlich nicht im medizinischen Sinn, sondern im existenziellen Sinn. Und der Buddha hat uns gegenüber einen Vorteil. Er hat nämlich dieses Phänomen Dukkha bis zum tiefsten Grund erkannt und erfasst. Er hat dieses Thema, diese Thematik für sich gelöst. Er ist in der Lage, uns das auch mitzuteilen, sozusagen seine Erfahrungen an uns weiterzugeben, sodass wir Profiteure sind von dem, was er uns vorgemacht hat. Und das ist genau der Grund, warum der Buddha vier edle Wahrheiten, manche Leute sagen vier heilende Wahrheiten verkündet, nämlich die Wahrheit von Dukkha, von dem Ursprung, von der Bedingung, von der Herkunft von Dukkha, von den Möglichkeiten, es zu überwinden und von der praktischen Vorgehensweise. Und das ist die Thematik, die uns dieses Wochenende beschäftigen wird. Und ich will das nur inhaltlich noch mal ein bisschen anschaulich machen, wie unterschiedlich die weltlichen Positionen sind. Das, was man so auf der Straße hört, im Bekanntenkreis, in unserem Umfeld, und was der Buddha als Gegenposition uns aufträgt. Ich möchte zitieren einen bekannten Satz von Rainer Maria Rilke, den habt ihr wahrscheinlich schon alle mal gehört. Hier sein ist herrlich. So, und dieser Satz wird gebraucht, um zu sagen, oh, das Leben ist schön. Ja? Entweder in der momentanen Situation, dass man sich freut, dass man überhaupt das Leben geschenkt bekommen hat, wird ja manchmal gesagt, dass man da Freude haben kann. Und manchmal wird es auch als Gesamtbilanz für das Leben des Menschen überhaupt betrachtet. Da wird sehr wohl gesagt, ja, natürlich, es gibt auch mal Dinge, die ein bisschen klemmen, wo es immer ein bisschen wehtut, aber das ist eben der Preis, den man zahlen muss, ja, für das Glück, das man hat, weil ohne Bauchweh wäre das schönste Glück auch auf Dauer nichts. Und jetzt kommt der Buddha und sagt etwas anderes. Er sagt eben nicht, hier sein ist herrlich, sondern er sagt Folgendes: Leiden ist alles, was immer entsteht. Leiden ist alles, was immer vergeht. Und das nennt er noch eine edle Wahrheit. Eine Wahrheit also, die nicht so neben vielen anderen richtig ist und gilt, sondern eine edle Wahrheit, das heißt eine, die man besonders zur Kenntnis nehmen sollte und auch besonders gewichtig nehmen muss. So, dass im Leben Dukkha, dass da Leiden auftaucht, das wird eigentlich von niemandem bestritten. Also ich kenne niemanden, der das nicht akzeptiert. Das lässt sich ja auch schlecht wegdiskutieren. Und manche Menschen sind ja wirklich sehr hart davon betroffen, sodass das gar keine Frage ist. Gibt es Dukkha, ja oder nein? Aber es wird doch oft an dieser Stelle, gerade in der Diskussion mit Buddhisten, ein Anspruch erhoben. Weil das Wort vorhin gefallen ist, lol, nochmal, Leiden ist alles, was immer entsteht. Leiden ist alles, was immer vergeht. Genau da gibt es den Einspruch, dass die Leute sagen, na, das stimmt doch nicht. Das Leben hat doch auch seine schönen Seiten. Und dann wird aufgezählt, das, das und das und das und das. Und wird gesagt, ja, ihr Buddhisten seid eben Asiaten sozusagen, ja, ihr seid nicht die optimistischen Europäer, ihr guckt nur auf den Nabel, statt dass ihr das Leben anpackt und genießt. Wir Europäer, die Dinge richtiger sehen, Wir haben einen sehr viel optimistischeren Zugang zum Leben und ihr seid Pessimisten. Nicht seitdem Schopenhauer angefangen hat, etwas über den Buddhismus in Deutschland zu sagen, seit dieser Zeit geistert es schon durch die Lande. Die Buddhisten sind einfach Pessimisten. Tatsächlich ist, wenn man sagt, alles ist Leiden, das hört man manchmal, alles ist Leiden, ist das eine Aussage, die der Buddha nicht getroffen hat. Wenn man es so sagt, wird man seine Lehre sehr verkürzen und damit ein Stück weit auch falsch ausdeuten. Ne? Wäre nicht richtig. Und da lohnt es sich, wie es sich immer lohnt, bei den Aussagen des Buddha wirklich genau hinzugucken. Denn der Buddha hat nie gesagt, alles ist Leid. Sondern hat, jetzt wiederhole ich es nochmal, folgenden Satz geprägt. Leiden ist alles, was immer entsteht. Und Leiden ist alles, was immer vergeht. Das heißt, er hat Dukkha bezogen auf, ich sag's mal platt, das Weltliche. Auf das, was bedingt ist, was geworden ist, was entstanden ist, was zusammengesetzt ist. Er hat nicht damit hineingenommen, auch den Existenzbereich ist falsch, die Möglichkeit des Nicht-Zusammengesetzten, des Nicht-Gewordenen, das, was die Buddha Nirvana nennt. Also es wäre falsch zu sagen, alles ist Leiden, aber es ist richtig zu sagen, alles ausnahmslos, was bedingt entstanden ist, das ist Dukkha. Das ist im Kern das, was ja, das Buddhistische am Buddhismus ist. Und er hat einen anderen Kernsatz nochmal geprägt. Ich bringe so ein paar Merksätze am Anfang, damit wir die Grundorientierung ein bisschen drauf haben. Er hat folgenden Satz geprägt, Sabbe Sankhara Dukkha. Habt ihr schon gehört? Leidvoll ist jede Daseinsform. Alle Sankharas sind leidvoll. Da sagt er alle, ausnahmslos, aber er bezieht sich auf die Vorgänge, die Prozesse, die Ereignisse, die wir Leben nennen. Und da wird es natürlich für manchen schon ein bisschen eng, wenn er oder sie merkt, dass der Buddha über das, was der normale Mensch als Leben, als Dasein, als Existenz empfindet, hier der Buddha sagt, das ist Dukkha, das ist nicht das, was auf Dauer sein kann, was sein soll, weil man da raus will. Und sage ich hier dazu, dass das alles kein Grund ist, um zu verzweifeln oder jetzt entmutigt zu sein, dass mir jetzt die Köpfe hängen lassen, ach, ist ja alles so furchtbar, wenn du das jetzt auch noch betonst und den Finger nochmal in die Wunde reinlegst, machst du das alles doch nur schlimmer. Warum hat das der Erwachte denn getan? Also doch pessimistisch. Also pessimistisch? Nein. Weil der Buddha ja nur beschrieben hat, was ist. Er hat ja das alles nicht erfunden, sondern das, was er gesagt hat, ist realistisch. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, eben in den Vorträgen, die noch kommen werden, zu zeigen, wie realistisch diese Aussage ist und wie sehr sich Dukkha einnistet in Höhlen und Falten und Ecken, wo man es unter Umständen gar nicht vermutet. Also Dhamma ist realistisch. Aber, und das ist noch wichtiger, der Buddha hat sich ja nicht auf diese eine Aussage begrenzt. Alle Erscheinungen taugen nichts. Sondern er hat gesagt, warum ist es so? Wo kommen diese Erscheinungen her? Wie wird man so los? Und wie wird man frei von allem, was unzulänglich ist? Das sind die vier Wahrheiten des Erwachten. Und das fokussiert er in einem weiteren Kernsatz. Nur eines zeige ich, früher wie heute, das Leiden und die Aufhebung des Leidens. Und das ist das, was wir eigentlich uns tief einprägen sollen. Selbst wenn wir uns ein ganzes Wochenende mit dem Thema Dukkha beschäftigen, ist es doch immer nur zu sehen in dem Gesamttableau, im Gesamtensemble, dass wir uns mit Dukkha beschäftigen, um es loszuwerden, um zu sehen, woher es kommt und wie man davon frei werden kann. Und das sollte ich nochmal sagen, dass dieses Seminar aus auch praktischen Gründen ein einseitiges Seminar ist, weil es sich eben mit diesem einen Phänomen beschäftigt, der Beschreibung, in welchen Erscheinungsformen, in welchen Verästelungen Dukkha erscheint. Aber immer vor dem Hintergrund, dass das nur der Einstieg ist für eine spirituelle Praxis, die genau von dieser Krankheit frei werden will. Also mir geht es nicht darum, so ein medizinisches Lexikon vorzulesen und 7500 verschiedene Krankheiten aufzuzeigen, könnte man machen. Ja? Sondern mir geht es darum zu sagen, egal wer welche Freiheit hat, Gesundheit ist möglich. Wer immer welche Form von Dukkha jetzt oder früher zu erleben hat, Dukkha-Freiheit ist möglich. Da komme ich schon zum Abschluss meinem Vorspann heute, ein letzter Satz des Buddha oder zwei. Gesundheit ist das höchste Gut, Nirvana höchstes Glück. Was immer wir unter Nirvana uns vorstellen, das ist ja auch nur eine Chiffre, ein Begriff. Die Richtung unserer Praxis, die Richtung unserer Arbeit wird darin aber deutlich. Wir wollen die höchste Form von Glück, von Frieden, von Zufriedenheit. Das nennt der Buddha Nirvana. Und zum Schluss nur ein paar einzelne Beschreibungen, Worte, die der Buddha gebraucht, um dieses Unbeschreibliche, das Nirvana ist ja unbeschreiblich, doch irgendwie uns kenntlich zu machen. Nirvana ist das Ziel, die Unverletzbarkeit, die Wahrheit, das andere, das gefahrlose Ufer, das Feine, das Alterlose, das Beständige, das Unzerbrechliche, das Friedvolle, das Todlose, das Erlesene, das Segensreiche, der Frieden, das Aufhören des Verlangens, das Wunderbare, das Erstaunliche, das Vollkommene, das Ende der Not, die Freiheit, das Reine, die Erlösung, das Ungebundene, das gefahrlose Eiland, die Sicherheit, der Schutz, die Zuflucht, das ganz andere. Das war nur eine kleine Auswahl. Aber es zeigt, worum es uns wirklich geht, selbst wenn wir das ganze Wochenende uns mit Dukkha beschäftigen. Darum geht's. Und das ist der Zusammenhang für die nächsten anderthalb Tage, wo wir jetzt mal ins Detail gehen und mal schauen, wie denn die vielen Gesichter von Dukkha aussehen, damit wir die mal kennen. Viele kennen wir, aber manche sind uns nicht so präsent. Das machen wir ab morgen früh. Vielen Dank.